Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie war das damals, Punk in Ost-Berlin zu sein?
Von heute auf morgen konnte ich auf immer Nein sagen. Und konnte auf immer trotzig sein und konnte auf immer mich wehren. Also da merkten die natürlich in der Schule, oh, ey, was ist mit der los, ne?
Ja, die Punkbewegung war nicht riesengroß, aber für viele Jugendliche in Ost-Berlin war sie damals wichtig und sie wirkt bis heute nach. Im Berliner Humboldt-Forum hat jetzt ganz neu eine Ausstellung eröffnet über die Punkszene in Ost-Berlin und was da genau zu sehen ist und was ehemalige Punks von damals dazu sagen, das hören wir gleich hier im Kompressor. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wie sah die Punkszene in der DDR aus? In Berlin gibt es jetzt eine neue Ausstellung, in der ist da zum Beispiel ein Podest zu sehen mit so aufgeklebten Bierkastenbildern. Da hängt eine Lederjacke, auf der steht aufgepasst, du wirst überwacht. Ein Schlagzeug steht da, so eine Haarschneidemaschine und so ein legendärer DDR-Stern-Kassettenrekorder. Das sind die wichtigsten Zutaten für diese neue Ausstellung. Die ist zu sehen in Berlin, im Berliner Humboldt-Forum. Und die ist da jetzt Teil der Dauerausstellung Berlin Global. Heißt Punk in der Kirche. Ost-Berlin 1979 bis 89 und ich spreche jetzt mit der Historikerin und Schriftstellerin Anne Hahn, die selbst damals Teil der Ost-Berliner Punkbewegung gewesen ist und die jetzt als wissenschaftliche Beraterin an dieser Ausstellung mitgearbeitet hat. Herzlich willkommen, Frau Hahn.
Hallo.
Was war Ihnen denn an dieser Ausstellung besonders wichtig? Was sollte hier unbedingt zu sehen sein?
Ich fand, dass wir dieses Verhältnis zur Kirche, was ich jetzt ein bisschen unglücklich im Titel so niedergeschlagen hat, zeigen sollte. Und das ist ein ganz wichtiges Element schon der Ostberliner Punkbewegung gewesen. Man hat sich zum Teil in die Kirchen geflüchtet, um Räume zu haben, um Platz zu haben, um sein zu können, um Konzerte zu hören, zu spielen, aber auch um nur mal ein Bier zu trinken. Und das ist schon eine Besonderheit in der DDR gewesen, dass sich sowas in Kirchenräumen abgespielt hat.
So heißt die Ausstellung auch, eben Punk in der Kirche. Wieso sagen Sie, dass das unglücklich ist? Ist das zu stark, diese Verbindung? Oder wieso ist das unglücklich?
Ja, sie wird dadurch ein wenig falsch betont. Also ich hätte einen knackigeren Titel wie Iro und im Fernsehen besser gefunden. Aber da man auch in leichter Sprache agieren muss und das Ganze auch auf Englisch übersetzen muss und nicht immer davon ausgehen kann, dass alle Menschen die Wörter schon kennen. Mhm. Es ist auch eine so enge Lösung geworden. Aber geblieben ist der Altar, der in der Ausstellung zu sehen ist. Also ein stilisiertes Bild eines Kircheninnenraumes. Und vor dem Altar und dem angedeuteten Kirchenraum steht ein Schlagzeug. Mhm. Also zwei Elemente, die sehr wichtig sind in dieser Ausstellung.
Vielleicht können Sie uns das nochmal sagen, wie genau denn dieser Zusammenhang aussieht. Also wundert ja vielleicht auch manche Menschen, Punk und Kirche, das kann wie so ein Widerspruch klingen. Wie eng waren das denn, waren die denn verbunden, also die Punkszene und die Kirche? Und inwiefern war das eben auch ganz anders als in der westlichen Punkszene?
Ja, das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Also die ersten Punks hatten sicherlich mit Kirche gar nichts am Hut, sondern haben versucht, sich zu stylen, ihre Musik zu hören, sich untereinander zu finden und kennenzulernen, haben zusammen Proben gehört und gemacht, erste Bands gegründet, das sind durch die Gegend gezogen. Und ganz schnell hat der Staat sehr aggressiv darauf reagiert und versucht, diese junge Bewegung wirklich auszumerzen. Und dann hat man eben Räume gesucht und versucht, nicht greifbar zu sein. Und natürlich konnte die Polizei, konnte die Stasi auch in Wohnungen gehen, auf Dachböden und in Keller und Proberäume, aber nicht in Kirchenräume. Und die Kirche hatte das schon geprobt ein wenig bei der subkulturellen Bewegung der Hippies und hatte Bluesmessen erfunden in Berlin, wo sich Jugendliche treffen konnten, eben da langhaarige Tramper, Kuttenträger, die einen Schutzraum hatten, gefunden haben. Und den haben dann auch die Punks genutzt. Und das war also eine temporäre Geschichte, wo man zusammenkommen konnte, wo man sich geschützt fühlte für ein paar Stunden.
Das ist ein Aspekt, den Sie in dieser Ausstellung beleuchten, mit diesem Altar auch, wie Sie gesagt haben. Aber Sie beleuchten ja auch andere Aspekte und die Ausstellung ist zwar ziemlich klein, aber Sie versuchen trotzdem hier und da quasi Tiefenbohrungen vorzunehmen in diese Punkbewegung der DDR. Wie machen Sie das denn, diese Tiefenbohrung trotz der kleinen Größe?
Ja, das war eine große Herausforderung, auf 30 Quadratmetern abzubilden, was innerhalb von 10 Jahren passiert ist. Mhm. Dazu gehört auch eine Karte. Also es gibt Vertiefungsangebote. Wenn wir nochmal auf den Altar zurückkommen, vor dem Altar steht das Schlagzeug und davor gibt es Bänke, auf die man sich setzen kann und 4 Songs anhören kann, die Breite der Punkbewegung andeuten sollen, also die über die 10 Jahre entstanden sind von 4 Bands. Und an der Wand kann man auf einer Karte sehen, wie sich nach Ostberlin und von Ostberlin aus Punk verbreitet hat, was da ankam an Einflüssen, wo man sich getroffen hat, was die Orte waren für die jungen Leute. Und auf den beiden Leinwänden, die auf und zugehen, erfährt man in 3-minütigen Filmen ganz kurz angedeutet, was so los war in den 10 Jahren. Also wie der Spaß erstmal anfing, wie man sich betroffen und gezeigt hat, wie der Staat zugeschlagen hat und was dann danach passierte, wie auch eine gewisse Öffnung passierte und Ende der 80er Jahre dann Punkbands sogar in Jugendclubs spielen konnten.
Jetzt ist diese Ausstellung ja im Humboldt-Forum zu sehen, also großer Ausstellungsort inmitten von Berlin, und man könnte denken, ja, Punk im Museum, das ist vielleicht auch das Ende, also zumindest irgendwie das Ende als subversive Gegenkultur oder so. Ich weiß nicht, ist das so, oder würden Sie sagen, da hat auch einiges überdauert sozusagen von der damaligen Tour bis heute?
Ja, das ist schon spannend zu sehen. Klappt das oder klappt das nicht? Das weiß man vorher nicht. Aber wenn man dann sieht, dass dort ein rotziges Schlagzeug vor einem Altar steht, wo oben drüber steht, Punk lebt, Jesus klebt, und ein Konzert erlebt an einem Nachmittag mit gefühlten 35 Grad in den Räumen, wo mehrere hundert Punks kommen, um das hören zu wollen, oder Leute aus der Subkultur, also bunte Leute, die Spaß dran haben, sich sowas anzuhören, von 15 bis, ja, ich würde sagen, die Ältesten waren schon an die 70 fast.
Sie sprechen jetzt von der Eröffnung. Sie sprechen jetzt von der Eröffnung der Ausstellung.
Genau, bei der Eröffnung am Sonntag hat Planlos gespielt. Mhm. Nicht in diesen kleinen 30 Quadratmetern, sondern in einem Raum, der etwas größer ist, wo man tatsächlich eine Band unterbringen konnte.
Mhm. Also doch auch einiges an Punkgeist da zu finden, zumindest zur Eröffnung, und ja, vielleicht auch weiterhin. Sie sagen ja selber, man weiß es erstmal nicht, was dann mit so einer Ausstellung passiert, aber sie ist da jetzt auf jeden Fall zu sehen. Punk in der Kirche heißt sie, Ostberlin 1979 bis 89, jetzt am Sonntag eröffnet im Berliner Humboldt-Forum und ist da Teil der Dauerausstellung Berlin Global. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Anne Hahn.
Ja, gerne.
Wir blicken diesen Sommer ja immer wieder dorthin, wo die Kulturbrille nicht ganz so oft hinschaut, nämlich auf die Welt außerhalb der Großstädte. Wie steht es um Kulturzentren, Jugendclubs, Bühnen in Kleinstädten und auf dem Land in Deutschland? Wie wird Kultur umgesetzt, wahrgenommen? Die Autorin Tina Pruschmann, die macht da gerade ziemlich viele Erfahrungen mit solchen Orten. Die ist nämlich den ganzen Sommer über Überlandschreiberin in Sachsen. Das heißt, sie fährt den ganzen Sommer durch Sachsen, wo ja im September gewählt wird, und trifft Menschen außerhalb der Großstädte und schreibt über ihre Begegnungen und Beobachtungen. Und was sie da für Beobachtungen und Erkenntnisse mitnimmt, das kann sie uns jetzt erzählen. Wir erreichen sie gerade in Pödelwitz, Frau Pruschmann, südlich von Sachsen. Bevor Sie uns gleich was über dieses Dorf erzählen, sagen Sie uns vielleicht nochmal, was genau bringt Sie dazu, als Überlandschreiberin durch Sachsen zu fahren? Was genau interessiert Sie da?
Tatsächlich versuche ich relativ offen zu reisen. Das heißt, ich habe nicht eine Grundfrage. Natürlich ist die Grundfrage vor dem Hintergrund der sächsischen Landtagswahl und der Umfragen, die es ja schon gibt, was es vor allen Dingen das Erstarken der Rechten der AfD betrifft, aber auch so Phänomenen wie Bündnis Sarah Wagenknecht, die ja jetzt sehr stark werden, ist natürlich schon ein Interesse, was bewegt denn die Menschen und was bewegt denn die Menschen vielleicht auch irgendwie sich diesen Themen dann zu widmen und das Kreuz bei dieser Partei zu machen. Aber ich möchte tatsächlich gar nicht so sehr quasi mit der Tür ins Haus fallen, was das betrifft, die gar nicht so sehr über Politik sprechen, also warum wählen Sie AfD zum Beispiel, fragen, sondern ich möchte eigentlich eher wissen, was die Menschen bewegt, und möchte eher im Gespräch, dass die Menschen nicht so sehr argumentieren oder ja politisch argumentieren, weil ich dann das Gefühl habe, dass da sehr schnell die Fronten so verhärten, sondern eher, dass Menschen erstmal so bei sich sind und erzählen, was bewegt und so.
Und jetzt sind Sie eben genau in diesem Dorf Pödelwitz, genau, südlich von Leipzig, Leipziger Land. Wie nähern Sie sich dann so einem Ort an? Wie versuchen Sie da jetzt gerade Zugang zu finden zu dem Ort und zu den Menschen in Pödelwitz?
Im Leipziger Südraum geht es vor allen Dingen um die Tagebaugebiete. Und was da ja die Themen sind, ist eben Energiewende, es ist das Schließen der Tagebau, der Braunkohle als Energieträger. Und was ja auch immer noch für Konflikte sorgt, ne? Also auf der einen Seite dann dass die Einsicht, dass die Braunkohle eben klimaschädlich ist, und auf der anderen Seite natürlich auch Menschen, die ja immer noch in dem Unternehmen beschäftigt sind. Und es gibt also da so eine Spannung. Und so bin ich auf Pödelwitz gekommen, weil Pödelwitz halt eines der Orte ist, die der Braunkohle vor ein paar Jahren noch weichen sollte. Und das wurde abgewendet. Die Bewohner, die im Ort geblieben sind, die also ihre Häuser nicht an das Braunkohleunternehmen verkauft haben und für den Ort gekämpft haben, für den Erhalt des Ortes gekämpft haben, haben sich durchsetzen können. Und da könnte man jetzt sagen, ja, Kampf gewonnen, ist ja Thema erledigt. Mhm. Aber was interessant ist, ist eben, was jetzt passiert, weil tatsächlich ja von so ungefähr 140 Einwohnern noch 35 hier sind und dass der Ort jetzt ja so ein Stück weit auch neu entwickelt werden, als Dorfgesellschaft, als Gemeinschaft. Mhm. Und diesen Prozess nochmal sich anzuschauen, das finde ich hier sehr, sehr interessant.
Sie leben ja in Leipzig, wenn ich richtig weiß. Genau. Sie leben in Sachsen. Genau. Trotzdem, wenn Sie so aufs Land gehen, sind Sie ja, kommen Sie erstmal von außen so gefühlt, sind da ein bisschen wie eine Reporterin oder sowas, vielleicht gefühlt für die Menschen, die da jetzt beobachtet und Fragen stellt. Wie begegnen Ihnen die Menschen da? Was für Reaktionen kriegen Sie?
Also eigentlich sehr, sehr offen. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich so denke, das sind Türöffner. Das sind manchmal so ganz kleine Sachen. Ich bin ja viel mit Fahrrad unterwegs. Da hat man irgendwie schon mal so ein Gesprächsthema. Es ist jetzt echt banal, aber trotzdem ist sowas dann erstmal so ein Thema, was sie fahren ja mit Fahrrad und so rum. Ah, okay, ist ja spannend. Und dann bin ich ja keine Reporterin, also ich bin keine Journalistin, sondern ich bin ja Schriftstellerin. Ja. So sage ich dann auch mal gleich. Ich bin Schriftstellerin, bin jetzt über den Sommer in Sachsen unterwegs und es geht mir um die Landtagswahl und mich interessiert, was die Menschen denken. So, das war bis jetzt eigentlich immer, also ich habe da noch nicht eine negative Reaktion erfahren.
Sie interessieren sich ja auch für die Kultur vor Ort. Ich habe einen Text gelesen, den Sie schon geschrieben haben, veröffentlicht haben. Da schreiben Sie zum Beispiel von Menschen, die einen Gasthof betreiben, mit so einer Musikbühne und mit Bildungsangeboten. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist das für ein Ort und was für eine Rolle spielt dieser Kulturort für dieses Dorf da?
Also wenn ich die Reisen plane, ist das immer so eine Mischung. Also eine Mischung aus, ich habe geplante Interviews, also Menschen vor Ort, die ich vorher schon mal kontaktiert habe. Aber es gibt auch viel, was so spontan ist. Und der Kulturhof, der Johanneshof, war tatsächlich unerwartet. Wir waren mit dem Rad unterwegs von Frankenberg nach Freiberg und sind also wirklich über die Dörfer gefahren und sind quasi auf dem Weg nach Freiberg den beiden da wirklich in die Arme gerollt. Das war nicht beabsichtigt. Mhm. Natürlich auch sehr interessant, genau.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann ist es ja auch nicht leicht für die zwei. Die bieten das zwar an, aber dann kommt da kaum jemand aus dem Dorf, so haben Sie das beschrieben, sondern es kommen eigentlich so Ausflügler aus den Städten. Wie haben Sie diesen Ort wahrgenommen und eben diese Rolle der Kultur dort?
Ja, also wir sind zugegebenermaßen tatsächlich durchgefahren. Das war jetzt nicht, wir sind da auch nicht länger geblieben, sozusagen. Das spontan mitgenommen und haben uns mit denen lange unterhalten auch und sind dann weiter nach Freiberg. Also das ist richtig, dass zumindest die meisten Gäste von außerhalb kommen. Das haben die beiden auch erzählt und dass so ungefähr 20% der Gäste aus dem Ort sind. Und auf der anderen Seite ist es aber tatsächlich so, dass die Menschen augenscheinlich auch einfach andere Themen haben. Also sie haben so die Wahrnehmung, auch die Rückmeldung, dass Kultur und zum Beispiel Musik machen als etwas Elitäres wahrgenommen wird. Also das ist halt schon, das fand ich auch eigentlich ein ganz interessantes Thema, dass es da irgendwie eine Kluft zu geben scheint. Übrigens früher nicht gab. Also er hat auch erzählt, dass in diesen Dörfern noch in den 50er Jahren eben durchaus in einem Dorf mehrere Musikkapellen gab, wo auch dann jeder mitgespielt hat. Also vom Lehrer über den Polizisten bis zum Bürgermeister oder so.
Ja,
also dass das wirklich ein verbindendes Element war, die Kultur. Und das ist zugegebenermaßen momentan noch nicht so. Die beiden arbeiten kräftig daran, dass das wieder so wird.
Das ist total spannend. Das klingt tatsächlich nach einem Widerspruch, eigentlich auch für mich, oder wo ich denke, Musik ist eigentlich so was Niedrigschwelliges und irgendwie gar nicht Elitäres. Aber haben Sie denn vielleicht an anderen Orten, wo Sie jetzt waren, Kulturorte gefunden, die das Gefühl haben, also sie können vereinen, sie können Menschen zusammenbringen, Menschen aus dem Dorf, Menschen von außen, verschiedene Perspektiven? Oder wie nehmen Sie das allgemein wahr, die Rolle der Kultur?
Es gab jetzt eine Tour so im Zuge der Kommunalwahlen, das war die von Frankenberg nach Pirna. Da hatte mich tatsächlich interessiert die Erinnerungskultur. Also es ist auch Kultur, aber ein Stück weit etwas anderes als das, was wir jetzt besprochen haben. Da ging es mir eher um die Frage, Frankenberg ist von daher ein interessanter Ort, weil dort gerade eine Gedenkstätte für ein frühes Konzentrationslager entsteht in Frankenberg-Sachsenburg. Das ist auch schon ein Thema seit einigen vielen Jahren. Kampf um diese Gedenkstätte und jetzt entsteht sie aber. Und da hat mich interessiert, wenn jetzt eine Gedenkstätte neu entsteht und wir haben eine Situation des Erstarkens der rechten Parteien und Bewegungen, wie macht man denn die Konzeption dafür? Oder was macht das mit der entstehenden Gedenkstätte, dass wir die Situation gerade eben haben, dass Parteien und Bewegungen entstehen, die auch durchaus so einen Ort nicht fördern würden. Also die auch bezweifeln, dass das, also gibt es durchaus Stimmen, die dann das bezweifeln, dass das überhaupt ein Konzentrationslager war. Es war ein relativ konkretes Interesse, was wir hatten, und der Kulturhof, der Johanneshof, ist uns sozusagen in den Schoß gefallen. Das ist auch mal schön auf so Touren, dass man immer mehr erlebt und mehr erfährt, als man am Anfang gedacht hat. Ja. Allgemeine Auskünfte, da möchte ich gerne ein bisschen vorsichtig sein, weil wir sind sehr, sehr im Konkreten jetzt gerade, und da verallgemeinern ist immer so ein bisschen schwierig.
Verstehe ich total, genau. Und das kann ja noch kommen. Sie sind ja gerade erst am Anfang der Recherchen.
Genau.
Ich finde es spannend, dass Sie ja, wenn ich das richtig sehe, die Leute auch ganz oft fragen, was sie sich wünschen. Was sind denn die Wünsche, die Ihnen da begegnen? Was braucht es für gute Kulturorte zum Beispiel? Haben Sie da schon was rausgefunden?
Ach, das ist zum Teil ganz konkret. Also beispielsweise der wissenschaftliche Mitarbeiter, der in Sachsenburg gerade für den Aufbau der Gedenkstätte verantwortlich ist, der wünscht sich einfach, dass diese Gedenkstätte finanziert wird.
Mhm.
So. Davon hängt nämlich alles ab im Grunde, ob man das weitermachen kann oder nicht.
Klar.
Dann habe ich in Frankenberg, waren wir abends noch ein Stück unterwegs und waren dann mal in einer Spielothek und haben dort mit der Frau gesprochen, die so den Abenddienst dort hat.
Mhm.
Und die haben wir auch gefragt, was sie sich wünschen würde. Und sie hat gesagt, sie würde sich wünschen, dass in Frankenberg mal wieder was los ist. Sie war früher viel tanzen und würde sich wünschen, mal wieder tanzen zu gehen. Mhm. Also so verschiedene Sachen, ne? was die Leute eben bewegt. Dann auch durchaus das Thema Gehen oder Bleiben war auf der ersten Tour das am häufigsten gezogene Thema.
Ja.
Nicht unbedingt, dass die Leute sagen, wir gehen, aber es gab es durchaus auch schon, dass jemand geschrieben hat, wenn ihr die AfD regiert, dann ist ihr weg. Aber eben auch das Gegenteil. Ne? Also Gehen oder Bleiben im Sinne von, nee, ich bleibe jetzt hier, weil hier gibt's gerade was zu tun.
Sie leben ja in Leipzig, also in der Großstadt in Sachsen. Mhm. Aber wenn man jetzt so gezielt Zeit auf dem Land verbringt, gezielt dort mit Menschen spricht, sie aktiv anspricht, ändert sich da was an Ihrer Perspektive auf Sachsen?
Also das ist mal noch spannend, am Ende der Tour nochmal zu resümieren, ob es tatsächlich einen Unterschied gibt. Wahrscheinlich müsste ich dann aber auch in der Stadt mal fragen, mehr Leute außerhalb meines Umfelds fragen, was die so bewegt, um dann zu sagen, da gibt es einen Unterschied.
Vielleicht finden wir da ja noch mehr Erkenntnisse dann in Ihren Texten, die Sie dann schreiben und die wir auch alle lesen können auf der Seite Ways Across the Country. Das ist die Seite der Überlandschreiberinnen und da werden die Texte gesammelt. Ein Projekt von der Uni Leipzig in Zusammenarbeit mit drei Autorinnen, die eben bis zu den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg unterwegs sind, um eben Orte und Menschen abseits der Großstädte zu befragen und Texte darüber zu schreiben. Und Tina Puschmann ist für das Projekt in Sachsen unterwegs und ich sage ganz herzlichen Dank für diese Einblicke und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute Ihnen auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die hat heute Frederik Wirwig.
Hollywood-Star Willem Dafoe wird der neue künstlerische Leiter der Theaterbiennale in Venedig. Der 68-Jährige werde das Amt 2025 und 2026 ausführen, teilte die Pressestelle des Festivals mit. Dafoe ist dem breiten internationalen Publikum vor allem durch seine Filmrollen bekannt. Der 1986 für seinen Part in dem Antikriegsfilm Platoon von Oliver Stone erstmals für den Oscar nominierte Schauspieler sagte, er sei überrascht und dann glücklich gewesen, gefragt worden zu sein. Dafoe begann seine Karriere im Theater. Schon als 19-Jähriger trat er in seinem Heimatstaat Wisconsin einer experimentellen Theatergruppe bei. Später spielte er 20 Jahre lang in der bekannten New Yorker Theatergruppe The Wooster Group. Der Autor des Buches Geile Zeit, Niklas Seider, glaubt, dass die Zeiten des frühen Internets mit wenig Regulierung seine Generation der sogenannten Millennials komplett verroht habe. Es habe in seiner Kindheit und Jugend Zugang zu den schlimmsten Gewaltbildern überhaupt und zur schlimmsten Internetpornografie gegeben, sagte der 34 Jahre alte Autor hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Dies habe ihn damals nicht nur abgestumpft, sondern sich auch generell in der Sprache der Millennials niedergeschlagen, die er in seinem Buch wiedergebe.
Es gab mal eine vorherige Fassung des Buches, da standen dann Dinge drin, wie meine Jugend hat mir eine internalisierte Misogynie und Homophobie anerzogen. Dann dachte ich mir, das ist doch feige, das so zu schreiben. Mhm. Und es ist auch feige, weil nur weil ich jetzt keine misogynen und homophoben Hassverbrechen in meiner Jugend begangen habe, hat ja diese Sprache und dieses Denken mich dennoch sehr geprägt. Und ich glaube, man muss sie noch ein letztes Mal nennen, um wirklich auch sich ertappt zu fühlen, das gehört da auch zu, um sich schlussendlich auch davon befreien zu können. Und deshalb die Wahl der derben Sprache.
Der Autor des Buches Geile Zeit über die Generation der sogenannten Millennials, Niklas Seidack. Wie in Deutschland nutzen viele Menschen weltweit Videostreaming-Anbieter. Was lange eine Wachstumsbranche war, kommt in den USA nun aber an seine Grenzen. Dort ist der Markt inzwischen so gesättigt, dass es mindestens genauso wichtig ist, bereits bestehende Kundinnen und Kunden zu halten, als immer neue hinzuzugewinnen. Denn mehr als 40% aller Streaming-Nutzenden in den USA kündigen ihren Anbieter regelmäßig, um später doch wieder zurückzukehren, berichtet der Hollywood Reporter unter Berufung auf eine Studie des Marktforschungsunternehmens Ampeer Analysis. Ein eher unrentables Verhalten für Streaming-Plattformen. Der aktuelle Trend, mehrere Streaming-Dienste in Paketen anzubieten, scheint dem aber entgegenzuwirken. Sogenannte Wiederabonnenten hätten eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, ihr Abo innerhalb eines Jahres zu kündigen, wenn es im Paket daherkomme, berichtet der Hollywood Reporter mit Blick auf die Studie. Die Bündelung von Streaming-Diensten zahle sich also für die Rentabilität der Plattformen aus, weil sie die Nutzerbindung fördere, so das Blatt.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir sprechen gleich über einen ziemlich gefeierten Comic zurzeit in Deutschland. Ein Comic Noir mit sehr feiner Teenager-Milieustudie. Und wie man das recherchiert und wie man das zeichnet, das fragen wir gleich den Autor. Wie schreibt man einen Roman über Jugendliche, wenn man selbst schon eine ganze Weile erwachsen ist? Der Comic-Künstler Michael Ross, der hat es so gemacht, dass er erstmal mit Jugendlichen gearbeitet hat. Comic-Kurse gegeben hat für Jugendliche, um dann einen Comic über sie zu schreiben. Und dieser Comic ist jetzt raus, heißt Der verkehrte Himmel, ist ein Krimi, kann man sagen. So ein Noir-Krimi in Schwarz-Weiß, ziemlich actionreich über drei Teenies, die da versuchen, Menschenhändlern auf die Spur zu kommen. Und zwar in Berlin-Lichtenberg zwischen Plattenbauten. Wird gerade in hohen Tönen gelobt, dieser Comic. Und wir sprechen jetzt mit dem Autor hier, Michael Ross. Herzlich willkommen.
Ja, danke, hallo.
Was hat Sie denn an dieser Plattenbauwelt in Berlin-Lichtenberg interessiert? Wieso wollten Sie so ein Krimi über Jugendliche dort schreiben?
Das hat sich so tatsächlich aus meiner Verbindung zum Viertel ergeben. Also ich habe in 2015 dort angefangen als sozusagen Aushilfslehrer in der Willkommensklasse mit einer einwöchentlichen Comic-AG, wo wir sozusagen Jugendlichen beigebracht haben, wie man Comics zeichnet. Mhm. Und das hat sich dann fortgesetzt und hat sich dann irgendwann an normalen Grundschulen weitergeführt, sodass ich eigentlich bis 2022, bis so Mitte der Pandemie, in Lichtenberg einmal die Woche als Lehrer tätig war. Und irgendwie über diese 7 Jahre dort hat sich irgendwie das, ist das irgendwie entstanden, dass ich dieses Viertel lieb gewonnen habe und diese Architektur irgendwie irgendwann dachte, es ist so ein tolles Setting irgendwie und das Viertel interessiert mich und die Leute sind interessant, ja, und ich habe da irgendwie so ein Feeling für den Ort. Und ja, dann war es eigentlich nicht mehr weit davon zu sagen, hey, könnte man dort was erzählen?
Gab es da so einen Moment vielleicht mit den Jugendlichen oder so, wo Sie gemerkt haben, da steckt einfach so viel drin? Weil ich finde auch, dass Sie die Jugendlichen in dem Comic so unheimlich fein zeichnen. Also diese raue Ton und gleichzeitig diese Herzlichkeit.
Es gab also mannigfaltige Momente mit den, ja, mit den Schülern und Schülerinnen, weil einfach immer wieder so tolle Sätze aufgetaucht sind. Also ich, da kann man als jemand, der Geschichten schreibt, dann manchmal auch, da ist halt der innere Rekorder einfach an und man nimmt diese Sachen einfach auf in seinem Kopf. Mhm. Und so haben sie natürlich auch ins Buch eingeflossen. Also ja, ich muss immer noch, ich habe diesen Satz immer noch in meinem Herzen zu einem Schüler, der mich ganz brav gefragt hat, Herr Ross, ist es okay, wenn ich ein bisschen aus dem Fenster gucke? Mhm. Und es sind so diese kleinen Momente, die irgendwie, ja, besonders sind.
Ja, schön. Das ist ja schon so eine Art Milieustudie auch, Ihr Buch. Also erzählt von diesen Jugendlichen, von so einem einsamen Teenie zum Beispiel, der irgendwie mit seiner Mutter zusammenlebt und die Mutter muss wahnsinnig viel arbeiten, um eben das Geld zu verdienen für sich und ihn. Und es ist aber auch ein Krimi über Menschenhandel mit vielen Action-Szenen, die Sie da malen. Wieso haben Sie sich für nochmal diese ziemlich krasse Krimi-Ebene entschieden, die Sie damit reingebaut haben?
Das entstand irgendwie durch diese Parallelität von Infos, die ich zu Lichtenberg hatte. Also ich habe einmal die Woche die Realität von Lichtenberg, das ganz normale Lichtenberg, ein ganz alltägliches Viertel mit Familien und wo es einfach ganz, ganz normal zugeht. Und zeitgleich dazu liest man in den Medien und schaut Dokumentationen über das Viertel und merkt, es gibt in Lichtenberg, also Lichtenberg ist ein Drehkreuz gewesen für den internationalen Menschenhandel in Deutschland. Und diese beiden Informationsquellen haben für mich überhaupt nicht zusammengepasst. Also wie bringt man das zusammen? Mhm. Und dann ist es oft so, dass wenn man Sachen nicht versteht, dann für mich hilft es dann, das sozusagen sich zu erzählen. Also kann ich darüber etwas erzählen,
ja,
und es
ja
vielleicht zusammenzubringen.
Und dann haben sie es zusammengebracht eben in dieser Geschichte. Und spannend finde ich auch, es hat kein Happy End. Und ich habe irgendwie ein bisschen damit gerechnet eigentlich. Irgendwie dachte ich, es geht noch versöhnlicher aus. War Ihnen das wichtig?
Es war sogar eher noch die Frage, also ich arbeite zusammen mit einem Lektor, Jean-Baptiste Corso, mit dem ich zusammen die Geschichte entwickle. Und es war tatsächlich auch ein Streit. Also ich wollte die Geschichte tatsächlich noch düsterer ausgehen lassen. Wo er dann dagegen gesprochen hat, weil das Thema einfach so düster ist. Also wenn du das Thema Menschenhandel mit einem Happy End erzählst, dann hast du irgendwie deine Recherche nicht richtig gemacht.
Ja, so kann man das auch sehen. Also ich fand es stark auf jeden Fall, das auch so zu sehen. Ich habe gemerkt, dass ich überrascht war. Und das macht natürlich was mit mir, dass meine Erwartungen nicht erfüllt werden. Und spannend ist auch der Stil, finde ich. Also diese Action-Szenen, die bleiben mir so hängen, dass sie da manchmal in so ganz vielen Bildern so auflösen, wie so jemand aus dem Fenster klettert und so runter und es geht über Seiten oder irgendwie so eine Verfolgungsjagd richtig durch die Stadt. Auch so ein bisschen Manga-artig, ne? Ist ja auch alles schwarz-weiß. Wie haben Sie diesen Stil gefunden? Was war Ihnen da wichtig?
Es war auch es sind immer so längere Suchprozesse. Also bei dem Buch war es, ich habe zuerst mit Farbe angefangen und zu gucken, kann man das in einer Farbgeschichte erzählen? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, Berlin-Lichtenberg hat zwar ganz, ganz viel Grün, das ist ein unglaublicher grüner Bezirk, aber es hat eben auch ganz viel diese Betonflächen. Und im Sommer ist das so richtig heiß. Und ich wollte irgendwie diese, im Buch nenne ich es die Betonhitze, irgendwie adäquat darstellen. Und das hat irgendwie mit diesem Rastereffekt, der auch sowas leicht Flimmerndes hat, dieses Schwarz-Weiß-Raster, was eine traditionelle Technik aus dem Manga ist, ganz gut funktioniert, finde ich. Und es hat eben auch ein bisschen zum Ton gepasst. Also diese Krimi-Handlung mit der düsteren Thematik, das hat sich schon angeboten, dass man das in so einem in so einer Schwarz-Weiß-Optik erzählt.
Sie schreiben ja viel über die vietnamesisch-deutsche Community in Ihrem Buch. Also zwei der Protagonistinnen kommen aus der vietnamesisch-deutschen Community. Sie schreiben da über Kriminalität, über Menschenhandel in dem Zusammenhang. Ich habe mich gefragt, wie Sie daran gegangen sind, das als Außenstehender sozusagen gut zu machen, da nicht in Klischees hängen zu bleiben. Was hatten Sie dafür Gedanken?
Also muss ich mal gleich so einen Disclaimer ansagen. Das ist eine Fiktion, das ist keine Dokumentation.
Ja, klar.
Also alle Figuren sind fiktiv. Und auch dieser Satz, also du erzählst etwas über die vietnamesische Community, das tue ich natürlich nicht. Also wir Geschichten schreiben, wir versuchen ja wirklich über Individuen was zu erzählen. Über eine Person, über zwei Personen. Während zum Beispiel Journalisten oder die Politik versucht, Gruppen zu erfassen und verallgemeinernde Aussagen zu machen. Und also wir Geschichtenschreiber sind eigentlich in der gegensetzten Richtung unterwegs. Also wir erzählen über den Einzelnen oder die Einzelne. Was natürlich nicht davon befreit, dass man sich ordentlich informiert und ordentlich recherchiert. Und das habe ich für dieses Buch, war das natürlich eine große Recherchequelle, waren die Schulen und die Schüler. Und auch deren Eltern, die ich auch kennengelernt habe. Und ganz große Hilfe war, dass ich ganz viele Wirtdeutsche angeschrieben habe, ob sie Interesse haben, sich interviewen zu lassen von mir mit meinen lästigen und oft auch einfach dummen Fragen. Und da wurde mir ganz, ganz viel geholfen und ganz viel erzählt und erklärt. Und das ist so und so und das ist so und so. Und eine dritte Quelle war tatsächlich, dass inzwischen die Wirtdeutschen selber ganz viele Podcasts machen und Dokumentationen und auch selber von ihrer eigenen Erfahrung sehr offen erzählen, wie das ist, in Deutschland aufzuwachsen mit vietnamesischen Eltern und was diese Erfahrung bedeutet. Und also aus diesen drei Quellen hat sich das Buch so gespeist. So.
Ja. Das scheint mir sowieso auch spannend zu sein, wie Sie Ihre Recherchen angehen für Ihre Bücher, ne? Dass Sie, also jetzt hier ist es so, wenn Sie diese Workshops oder diese Schul-AGs gegeben haben, dann waren Sie ja so als teilnehmender Beobachter sozusagen mit dabei. Und wenn ich richtig gelesen habe, dann waren Sie ja für ein anderes Buch auch, haben Sie richtig in einem inklusiven Dorf gelebt, in einem Comic über Inklusion. Was genau ändert das für Sie, wenn Sie da vor Ort Teil einer Welt sind? Es gibt ja auch viele Leute, die lesen dann einfach was dazu oder führen dann höchstens mal noch ein Interview. Was für eine Rolle spielt das für Sie?
Also ich mag beides. Also zum Beispiel für das Buch über Beethoven, das ich gemacht habe, Goldjunge, war das eine reine Buchrecherche und eine Quellenrecherche. Und das war sehr, das dann kann auch sehr aufwendig werden und sehr ausufernd, aber es ist was ganz anderes, so als wenn du es mit echten Menschen zu tun hast, die noch am Leben sind.
Ja. Und was ist der Unterschied? Wie würden Sie das beschreiben?
Dass man besser aufpassen muss, glaube ich. Also ich glaube, was historisch ist und was schon weiter in der Vergangenheit lebt, hat man größere Freiheiten und kann sich auch vielleicht dann Schnitzer erlauben und damit freier umgehen. Während wenn es in der Gegenwart ist, muss man sich schon bewusst sein, dass wenn man sich aus dem Fenster wagt und was Fiktionales auch erzählt, dass es dann halt vielleicht auch Leuten gibt, denen das nicht gefällt und sagt, ja, das hast du aber falsch gemacht. Das muss man irgendwie dann irgendwie mit auf dem Schirm haben, dass das passieren kann.
Und deshalb ist es umso wichtiger dann auch für Sie, mit den Menschen in Kontakt zu sein sozusagen und so zu recherchieren mit den Menschen.
Ja, ich meine, so ein Buch hat immer irgendwie 100 Fehler drin. Und aber trotzdem ist, glaube ich, der Versuch ist, die Fehler zu finden und rauszubekommen. So. Und ein paar schaffen es natürlich ins Buch und ein paar findet man raus und sagt, ja, okay, das ist eigentlich anders, muss ich anders machen. Und so wurschtelt man sich so durch tatsächlich.
Ja, durchgewurschtelt und dann aber einen ziemlich erfolgreichen oder zumindest jetzt gerade viel gelobten Comic rausgebracht. Der verkehrte Himmel, so heißt dieser Comic, der ist gerade ganz neu erschienen im Avant Verlag. 344 Seiten hat er, die kosten 28 Euro und ich sage ganz herzlichen Dank an den Autor, Michael Ross. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Ja, dankeschön.
Eine neue Droge taucht in letzter Zeit immer wieder in Berlin auf. Monkey Dust heißt sie, wirkt stark aufputschend, luststeigernd, reduziertes Schmerzempfinden. In England ist sie schon seit ein paar Jahren verbreitet und hat dann schon auch für mehrere Todesfälle gesorgt. Mittlerweile eben auch immer wieder in Berlin zu finden, vor allem in der Cam-Sex-Szene, also in manchen Sexclubs, weil die Droge auch luststeigernd wirkt. Und es gibt aber auch immer mehr Stimmen, die davor warnen, dass Monkey Dust sich noch weiter ausbreiten könnte, auch in der Party-Szene. Obwohl diese Droge sehr heftige Nebenwirkungen hat und unter anderem tagelange Psychosen auslösen kann. Über die Gefahr von Monkey Dust und den Umgang mit einer hier noch so neuen Droge spreche ich jetzt mit Rüdiger Schmolke vom Berliner Drogennotdienst. Herzlich willkommen, Herr Schmolke.
Schönen guten Tag.
Erstmal, was ist Monkey Dust für eine Droge? Mit was kann man das vergleichen?
Ja, also erstmal müssen wir vielleicht eine kleine Verwirrung aufklären, weil inzwischen ist es so, dass zwei unterschiedliche Substanzen, die aber eng verwandt sind miteinander, als Monkey Dust unter anderem bezeichnet werden. Es fing an mit einer Substanz, die wir eigentlich schon seit Jahrzehnten kennen und die sich so seit ungefähr 2010 zunehmend ein bisschen verbreitet hat, ja, nicht im riesigen Maße, aber schon verbreitet hat, Methylendeoxypyrovaleron oder Pyrovaleron oder auch MDPV genannt. Und MD, ja, das verführt halt, ne, also Beginn dieser Abkürzung, das verführt halt dazu, das Monkey Dust zu nennen, zumal die Nebenwirkungen so ähnlich beschrieben wurden, ja, als würde man da affig bei sozusagen. Ja. Aber es gibt auch viele andere Szenenamen wie Flex, Flacker, Cloud 9, unter denen diese Substanz bekannt war. Und jetzt haben wir es aber damit zu tun, dass in den letzten zwei Jahren doch ein deutlicher Anstieg auch zu sehen ist, auch in geringem Maße, wenn man jetzt mal die Gesamtzahl anguckt, aber schon ein deutlicher Anstieg ist bei der Substanz MDPHP. Und neuerdings ist vor allen Dingen diese Substanz gemeint, wenn wir von Monkey Dust sprechen.
In welchen Kreisen wird Monkey Dust denn genommen?
In der Clubszene, unter jungen Leuten und so weiter, findet man jetzt in der Grundgesamtheit nicht so besonders viele, die damit Erfahrung gemacht haben oder das überhaupt kennen. Es gibt aber eine Subgruppe, so eine Subkultur, kann man eigentlich sagen, die sehr experimentierfreudig sind und viele oder eine besondere Gruppe ist auch nochmal, die halt diese sexpositiven oder sogenannte auch Chemsex-Partys an denen teilnimmt. Und in der Szene ist es deutlich verbreitet. Es wäre jetzt völlig unseriös, irgendeine Zahl zu nennen, ja, weil wir haben keine vernünftigen Studien darüber. Also sicherlich sind es ein paar tausend Leute, die auf solche Chemsex-Partys gehen. Aber wie viele von denen jetzt Monkey Dust tatsächlich erfahren sind oder das auch öfter nehmen, das lässt sich ja nicht sagen.
Es gibt aber einige Experten, die gerade davor warnen, dass Monkey Dust sich eben weiter ausbreiten könnte und dass es eben auch in die Partyszene, in die allgemeinere Partyszene überschwappen könnte. Sehen Sie da auch eine Gefahr? Passt Monkey Dust in die Partyszene rein?
Ja, also es gibt natürlich erstmal Überschneidung, ganz klar. Diese Szene, ich sag mal Chemsex-affine Szene, da gibt es natürlich große Überschneidungen auch mit der Clubszene oder mit einer bestimmten, auch eher queeren Szene. Und das spielt sich viel auch im privaten Setting ab. Und es gibt ja auch viele private Homepartys, ja, auf denen elektronische Musik gespielt wird, die über mehrere Tage gehen. Und ein Teil von denen könnte man so als Chemsex-Partys oder Chills bezeichnen. Jetzt kann man eben weiter gucken, was passiert normalerweise mit diesen Substanzen. Also insgesamt kann man eigentlich sagen, wenn sich eine Substanz erstmal etabliert hat, dann bleibt sie auch etabliert. Und es wird nach und nach mehr Leute geben, die auch Monkey Dust mal probieren werden oder probieren wollen. Aber das heißt nicht, dass es sich automatisch jetzt massenhaft verbreitet. Wir haben solche Fälle, wie sich über so einen Prozess, über mehrere Jahre Substanzen wie Mephedron zum Beispiel erst aus der queeren Szene, queere Partyszene heraus so langsam etabliert haben, so in diese Mainstream-Szene, könnte man sagen. Aber das ist überhaupt nicht garantiert, dass das auch passiert. Umso besser ist es natürlich, wenn man jetzt vorher einfach nochmal sagt, die Risiken klar benennt, sodass Leute dann auch eine bewusste Entscheidung fällen können.
Vielleicht können Sie das nochmal sagen, wie die Gefahr von Monkey Dust aussieht, für wie gefährlich Sie Monkey Dust halten.
Also erstmal kann man vielleicht sagen, grundsätzlich gehören diese beiden benannten Substanzen oder die Substanz Monkey Dust in die Gruppe der Cathinone. Das ist so eine Substanzklasse, die ganz, ganz viele einzelne Stoffe beinhaltet und so amphetaminähnliche Wirkung hat. Das heißt, es ist ein starkes Stimulant. Monkey Dust ist auch ein besonders starkes Stimulant, wenn man es einnimmt. Man kriegt Herzrasen davon, beziehungsweise erstmal wird man stimuliert, also der Herzschlag wird schneller. Aber im schlechteren Fall kann man auch Herzrasen davon kriegen. Und man bleibt eben sehr, sehr lange wach und ist sehr, sehr stark agitiert, ja, sehr stark angestrengt und so weiter. Und das kann dann eben auch umschlagen in Angstzustände oder auch in so psychotische Zustände, ja, dass man tatsächlich die Kontrolle verliert. Und das macht uns natürlich besondere Sorgen immer. Und jetzt muss man aber sagen, das kommt eben auch sehr darauf an, wie nimmt man die Substanz. Wenn man sie schluckt oder nasal konsumiert, dann passiert das. Diese ganz starke Agitation und diese krasse Wirkung passiert dann viel weniger, als wenn man es raucht. Und das Besondere an Monkey Dust ist eben, dass es rauchbar ist. Und wir jetzt vermehrt Berichte haben darüber, dass Leute das rauchen. Und das führt halt zu so einem ganz starken Anfluten der Substanz im Körper und zu einer extremen Wirkung.
Und vielleicht können Sie uns das auch sagen, weil es gibt ja auch Berichte darüber, dass Leute immer wieder auch unwissentlich Monkey Dust konsumieren, weil das ihnen irgendwie verabreicht wird, ohne dass sie wissen, dass das Monkey Dust ist. Wo kann man sich denn hinwenden, wenn man das testen lassen möchte, Substanzen testen lassen möchte? Und wo kann man sich überhaupt informieren gut über diese Substanzen?
Ja, also erstmal zur Information, das ist natürlich essentiell und das versuchen wir eben auch durch unsere Arbeit zu unterstützen, dass Menschen überhaupt in der Lage sind, ne, durch gute Informationen dann auch eine bewusste Entscheidung treffen zu können, dass sie auch über die Risiken Bescheid wissen. Und unsere KooperationspartnerInnen von Sidekicks Berlin haben eigentlich die beste deutschsprachige und sehr gute Infoseite über Monkey Dust, sidekicks.berlin. Und klären insgesamt auch schon seit vielen Jahren speziell und ganz bewusst in queeren Party-Settings auf über verschiedenste Substanzen. Und ein Grundproblem ist bei illegal erworbenen Substanzen immer, dass ich meistens eigentlich nicht weiß, was habe ich da wirklich in der Hand. Qualitätskontrolle gibt es natürlich nicht, weil das ist illegal hergestellt oder erworben. Und es gibt inzwischen Angebote, speziell in Berlin das Drug-Checking-Projekt, wo es möglich ist, diese Substanzen vor dem Konsum zu testen. Und insbesondere, wenn ich schon Hinweise darauf habe, es wurden vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht mit dieser erworbenen Substanz oder so, sollte ich unbedingt das vorher testen lassen. Und wir hoffen auch, dass es jetzt gibt Bemühungen in mehreren Bundesländern nach und nach immer mehr Drug-Checking-Projekte entstehen. Das Berliner Angebot findet man unter drugchecking.berlin.
Das sagt Rüdiger Schmolke vom Drogennotdienst Berlin über die Droge Monkey Dust, die gerade immer wieder auftaucht und vor der Experten eindringlich warnen. So auch Rüdiger Schmolke. Herzlichen Dank für diese Aufklärung hier.
Gerne.